Jung und Landwirtin, der Agrarpodcast von Maja Mokwitz. Hallihallo, ihr lieben Menschen, und wie schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich freue mich total auf das heutige Thema, denn heute möchte ich über den Bestattungswald sprechen. Und dafür bin ich in die Nähe von Plön gefahren und ich möchte euch gerne erzählen, wie mein Ausblick hier gerade ist. Ich schaue nämlich aufs glitzernde Wasser, so wie sich das für Plön gehört. Hier sind ganz viele Seen. Und ich bin bei meinem Interviewgast, Heinrich von der Degen, der wird sich natürlich auch gleich nochmal persönlich mehr vorstellen. Welche Fragen ich mitgebracht habe, das möchte ich euch auch verraten. Ich möchte natürlich erst einmal wissen, was ist überhaupt ein Bestattungswald? Wie kann man vielleicht, wenn man einen landwirtschaftlichen Betrieb hat und einen Forst dazu, wie kann man vielleicht auch solch ein Projekt starten? Was muss man dabei alles bedenken? Ist das vielleicht auch eine nette Einkommensquelle oder auch nicht? Welche Kosten gibt es da zu bedenken? Und so weiter und so weiter. Ich freue mich auf die Folge. Für diejenigen, die heute zum ersten Mal reingeschaltet haben, mein Name ist Maja Mokwitz. Ich selbst habe Landwirtschaft studiert und komme auch von einem landwirtschaftlichen Betrieb, den ich, wie ich immer so nett sage, zeitnah übernehmen darf. Das kann man sehr gut ausdehnen. Und ich mache diesen Podcast jetzt schon seit 5 Jahren, lade mir hier immer spannende Gäste ein, die hoffentlich den einen oder anderen inspirieren oder neue Denkanstöße geben. Und vielleicht kennt ihr mich auch vom 63 Hektar Podcast mit dem NDR zusammen. So, Heinrich, dann möchte ich gerne mit dir starten. Und du weißt ja, es gibt immer meine 3 Einstiegsfragen, bevor du dich vorstellst. Und von dir möchte ich gerne wissen, wenn du ein Baum wärst, welcher wärst du?
Ja, das ist ganz eindeutig. Dann wäre ich eine Eiche und natürlich eine ganz alte Eiche. Und gerade hier bei uns in Schleswig-Holstein gibt es so wahnsinnig schöne Naturdenkmäler in der freien Natur. Bäume, Eichen, die 400 Jahre alt sind, prägend sind, und das inspiriert mich jedes Mal.
Ich klaue dir jetzt eine Antwort. Wir haben ja gerade eben schon ein bisschen vorweg gesprochen und da hatte ich dich auch schon gefragt, weißt du eigentlich schon, welcher Baum du bist? Weil ich hatte mir noch keine Gedanken gemacht und da hast du gesagt, vielleicht bin ich der Tannenbaum, der wird immer so schön geschmückt und um den wird sich so schön gekümmert. Das nehme ich dir jetzt weg, das bin ich jetzt. Ich stelle mir vor, wie ich ein Tannenbaum bin und wie ich ganz nett jedes Jahr zu Weihnachten geschmückt werde. Lieber Grablichter oder Blumen?
Also, da ich nun gleich auf das Thema Bestattungswald komme, dort ist alles, was künstlich ist, nicht erlaubt. Und deshalb ganz klar Blumen. Die sind auch nachher werden nicht vom Wild angenommen und die verrotten vor sich hin. Also von daher ganz klar Blumen.
Ja. Ich finde die Frage gar nicht mal so einfach, weil ich finde das schon schön, wenn es Lichter auf dem Friedhof gibt und wenn die Kerze da so im Licht flackert. Vor allem, wenn man irgendwie nachts kommt und so ein Friedhof hat ja auch manchmal so was Mystisches und dann finde ich das irgendwie beruhigend, Kerzenlicht zu sehen. Aber Blumen haben irgendwie was Fröhlicheres und manchmal brauche ich an so einem traurigen Ort was Fröhliches. Also ich würde mich für Blumen entscheiden. So, und diese Frage finde ich jetzt ehrlicherweise gar nicht mal so einfach. Lieber Friedhof oder Bestattungswald?
Seit ca. 15 Jahren habe ich mich intensiv mit Bestattungswäldern beschäftigt und bin nahezu täglich in einem Bestattungswald gewesen und muss wirklich sagen, es ist inspirierend, selbst bei dem schwierigen Thema Tod einen Spaziergang durch den Wald zu machen. Und deshalb habe ich eine ganz große Affinität mittlerweile zu Bestattungswäldern, während ich einen Friedhof leicht, manchmal steril finde, die glänzenden Grabsteine, alles so poliert. Also auf die Frage muss ich ganz konkret antworten, ganz klar Bestattungswald.
Mhm. Bei uns ist es so, zu meiner Familie gehört ein riesiger Grabort auf dem Friedhof. Wir haben damals aus der Geschichte heraus den Friedhof unserem Ort geschenkt und deswegen haben wir die größte Grabfläche, wenn man so will. Und deswegen ist das Thema, wo liegt man eigentlich später, wird das bei uns immer relativ früh besprochen. Und ich finde die Thematik immer echt gar nicht so einfach. Aber ich kann von mir aus sagen, dass ich die Vorstellung von Urnen, dafür muss man ja verbrannt werden, das kann ich mir bei meinen Liebsten nicht vorstellen. Ich mag das immer gerne zu wissen, dass man so als Ganzes geht. Und deswegen würde ich mich für Friedhof entscheiden, weil ich glaube, das bei Bestattungswald, aber da wirst du uns ja auch gleich noch mehr zu sagen, da sind ja nur Urnen erlaubt. So, lieber Heinrich, das war erstmal unser Einstieg. Ich möchte heute gerne mit dir über das Thema Bestattungswald sprechen, aber vorweg musst du dich einmal vorstellen und uns auch erzählen, wie deine Verbindung zur Landwirtschaft ist.
Ja, ich bin geboren in der Landwirtschaft, bin aufgewachsen dort, habe eine landwirtschaftliche Lehre gemacht, Agrarökonomie studiert und mein gesamtes Berufsleben in der Landwirtschaft verbracht, in und an der Landwirtschaft verbracht. Zum Teil als praktischer Landwirt, zum Teil als Unternehmensberater. Aber bin also seit Geburt an der Landwirtschaft ganz eng verbunden.
Dann sag uns mal, was ist denn genau ein Bestattungswald?
Ein Bestattungswald ist eine ursprünglich forstlich genutzte Waldfläche, die die Genehmigung erhalten hat, dort biologisch abbaubare Urnen beizusetzen. Ich denke, wir werden gleich nochmal konkret darauf eingehen, was zu der Genehmigung dazu gehört. Mhm. Aber es ist also ein Wald, der nicht mehr forstwirtschaftlich genutzt wird, sondern nur ausschließlich für Bestattung in dem Fall noch zur Verfügung steht.
Und in der Vorbereitung habe ich mich ja damit auch intensiver auseinandergesetzt und mir rutscht immer das Wort Friedwald raus. Warum darf ich das nicht sagen?
Na, Friedwald ist schon eine Marke. Mhm. Es gibt Friedwald und Ruheforst sind zwei ganz große Unternehmen, die im Laufe der letzten 20 Jahre sich bundesweit stark verbreitet haben. Und es gibt mittlerweile auch weitere.
Das ist noch ein Begriff, den ich nicht sagen darf. Friedwald und was war das?
Ruheforst.
Ruheforst, ja, genau.
Ruheforst sind die beiden bekanntesten, die im ganzen Bundesgebiet vertreten sind. Das sind sogenannte Franchise-Geber und die Namensgeber. Während eine Bestattungswald kann auch durchaus privat organisiert sein, ohne dass man mit einer Organisation wie Ruheforst oder Friedwald verbunden ist. Also völlig eigenständig kann es gemacht werden, wenn man die Voraussetzungen der entsprechenden Genehmigung erfüllt.
Ja, und die Franchise-Ketten, sage ich jetzt mal, die helfen dann einem bei zum Beispiel Marketing, Vermarktung, richtig?
Das ist doch ja, dabei und ganz besonders, sie sind wirklich schon eine große Hilfe bei der Genehmigung. Der Prozess einer Genehmigung eines Bestattungswaldes ist nicht im Vorbeigehen gemacht. Also ich kann sagen, den Bestattungswald oder in dem Fall den Ruheforst, den ich verantwortlich geführt habe, da haben wir 15 Monate für das Genehmigungsverfahren gebraucht. Ui. Ich kenne aber auch Fälle, die haben 4 Jahre benötigt dazu. Mhm. Und da in der Phase war es schon sehr hilfreich, mit einem Franchise-Geber zusammenzuarbeiten, die natürlich die Vorlagen gemacht haben für die entsprechenden Sitzungen im Gemeinde oder mit dem Kirchenvorstand, die nachher das Marketing gemacht haben, die einem die ersten Schritte beigebracht haben. Das muss man schon sagen. Ich bin da selbst ja auch völlig unbedarft daran gegangen. Und dann ist es natürlich sehr praktisch, Fachleute an seiner Seite zu wissen.
Ja.
Die es aber natürlich nicht unentgeltlich machen. Das muss man auch dazu sagen.
Ja, okay. Du hast ja damals zu deiner Zeit, als du auf Gut Panka gearbeitet hast, den Bestattungswald aufgebaut. Wie hast du damals das Projekt angegangen? Vielleicht kannst du ein bisschen was auch zu Gut Panka sagen und zu deiner Rolle da.
Ja, ich bin über 20 Jahre als sogenannter Güterverwalter auf dem Gut Panka tätig gewesen. Und das Gut Panka ist ein großer landwirtschaftlicher Betrieb in privilegierter Lage direkt an der Ostsee. Es gehört sehr viel Wald dazu, es gehören tolle Immobilien dazu, ein Hotel, ein Restaurant, eine Pferdezucht. Es ist eine Anlaufstelle für viele Menschen in der Region. Und genau das war auch mit Auslöser, wenn man sich mit dem Thema Bestattungswald auseinandersetzt. Dann muss man natürlich wissen, ist auch das Einzugsgebiet groß genug? Kommen genug Menschen? Gibt es genug Akzeptanz für diesen Wald? Und das in einer ländlichen Region, in der nun zum Beispiel auch das Gut Panka liegt. Und so bin ich daran gegangen, dass ich mir nicht nur sehr viele andere Waldfriedhöfe, die es damals schon gegeben hat, angesehen habe, sondern natürlich auch wir versucht haben zu analysieren, wo sollen die Menschen herkommen, die Interesse daran haben, in unserem Wald bestattet zu werden. Und wird die Frequenz nachher hoch genug sein? Mhm. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist, die Menschen, die zu einer Bestattung in den Wald kommen, die wollen vielleicht noch mal schnell aufs Klo gehen, die wollen danach vielleicht noch einen Kaffee trinken. Also es geht auch darum, kann ich auch diese Dinge bieten? Mhm. Und in der Beziehung würde ich einfach rückwärts sagen, ist Gut Panka prädestiniert gewesen. Wir haben ein öffentliches WC, wir haben ein Hotel und Restaurant gehabt und das Ganze in 800 Meter Entfernung zu unserem Waldfriedhof.
Ja, und ist dann eure Denkweise aufgegangen? Also kamen die meisten Kunden quasi von dem Bestattungswald dann aus der Gegend oder teilweise auch richtig weit weg?
Ja, in unserem Fall richtig weit weg. Mhm. Das muss man wirklich sagen. Wir sind eben eine sehr ländlich geprägte Region und man muss vielleicht auch noch dazu sagen, dass die ländlich geprägten Menschen noch eine echte Beziehung zu ihrem örtlichen Friedhof haben. Der örtliche Friedhof, kirchliche Friedhof ist für viele Menschen unverändert eine Kommunikationsplattform. Und das ist auch ganz wichtig und dort nicht wegzudenken. Und so, dass für uns immer klar war, die Frequenz muss nicht nur aus der ländlichen Region kommen, sondern aus der großen Entfernung auch kommen. Mhm. Also wir haben uns unter anderem fokussiert auf Menschen, die in der Hohwachter Bucht, die an der Ostsee Urlaub machen und dabei gut Panka kennenlernen und dann vielleicht auch sagen, hier ist es so schön, hier möchte ich auch nach meinem Leben verweilen.
Mhm. Okay, ich bin jetzt Landwirtin und habe einen landwirtschaftlichen Betrieb und auch Forst. Jetzt fange ich ja, wenn ich uns so zügere, so langsam an zu überlegen, eignet sich auch eigentlich mein Wald dafür? Was muss denn so ein Wald für Bedingungen erfüllen?
Ja, also wir kommen wahrscheinlich nachher nochmal auf das Genehmigungsverfahren. Mhm. Was ganz wichtig ist, der Wald muss eine Zuwegung zur Straße haben, er muss nicht in der Einsamkeit sein, er muss schon einigermaßen gut erschlossen sein und vielleicht auch in gewisser Weise ein kleines Wegenetz aufweisen. Es muss dann ein Parkplatz eingerichtet werden. Aber der Wald selbst muss also aus meiner Sicht auf jeden Fall eine gute Mischung an generationsübergreifenden Bäumen und Baumarten haben. Mhm. Also es wäre schön, wenn dort ein Baum ist, der erst 30 Jahre alt ist, aber auch ein Baum noch dabei ist, der 150 Jahre alt ist. Ein schöner Mischwald, allerdings Mischwald vorwiegend mit Laubbäumen, da Nadelbäume nicht so lange Lebensdauer haben und dementsprechend nachher die Risiken in einem Nadelwald als Bestattungswald steigen.
Ja. Welche gesetzlichen Vorgaben gibt es denn und Kriterien, die man da beachten muss?
Also erstmal muss das Entscheidende ist, die Trägerschaft muss geklärt werden. Es kann nur eine politische Gemeinde oder eine Kirchengemeinde Träger eines Waldfriedhofs sein. Mhm. Also ich kann jetzt nicht als Einzelperson sagen, hier ist mein Friedhof und ich gründe jetzt, oder hier ist mein Wald und ich gründe jetzt hier drin einen Waldfriedhof. In unserem Fall habe ich im Vorwege Gespräche geführt, sowohl mit den Kirchengemeinden, die aus der Nachbarschaft sind, als auch mit der politischen Gemeinde. Und am Ende ist es darauf hinausgelaufen, dass wir mit der örtlichen Gemeinde, mit der politischen Gemeinde einen Vertrag eingegangen sind. Offiziell ist die Gemeinde der Träger. Und wir sind aber der sogenannte Erfüllungsgehilfe. Mhm. Und das ist erstmal die Hauptvoraussetzung, also einen Partner zu haben, der überhaupt, dem es erlaubt ist und gewährt ist, überhaupt einen Friedhof zu führen.
Mhm. Und hat dieser Partner an euch Kriterien gestellt? Also kann der dann einen irgendwie ablehnen aus bestimmten Gründen?
Ja, er kann uns ablehnen, ganz klar. Und er kann natürlich auch Forderungen stellen. Und Forderungen, die können monetärer Art und Weise sein, dass er davon profitiert, dass wir diesen Friedhof haben. Oder das haben wir in unserem Fall, ganz klar, hat die Gemeinde von jedem Sterbefall profitiert, wirtschaftlich profitiert. Und das Zweite ist, dass viele Gemeinden auch mit Sozialgräbern konfrontiert werden. Und wir auch die Vereinbarung hatten, dass zum Beispiel unser Amt jedes Jahr bis zu 3 Sozialgräber frei hatte. Also von daher ist es schon auch eine wirtschaftliche Symbiose sind wir eingegangen.
Mhm. Ab wann lohnt sich denn ein Bestattungswald? Also du hast jetzt gerade zum Beispiel auch von Parkplätzen gesprochen. Wie viele Parkplätze brauchtet ihr in eurem Fall? Und wie viele, ich sage jetzt einfach mal einfach gedacht, Bäume braucht es für einen Bestattungswald? Mhm.
Also grob gesagt, behaupte ich, dass wir ca. 100 Grabbäume pro Hektar haben. Und zwar ist es so, dass die Bäume und die Grabplätze immer einen Mindestabstand voneinander haben müssen. Mhm. Um jeden Baum herum können bis zu 12 Grabstätten für Urnen eingerichtet werden und jeweils um 30 Grad versetzt in 2 Kreisen um einen Baum werden die Grabstellen eingemessen.
Das hört sich jetzt schon richtig bürokratisch an, wie man da schon rumzeichnen muss.
Ja, aber das ist tatsächlich, man geht mit dem Kompass in den Wald und misst das aus. Mhm. Das ist ganz schnell gemacht. Die werden auch nicht im Vorwege ausgemessen, sondern die werden dann ausgemessen, wenn es tatsächlich zu einer Beisetzung kommt. Aber so verkauft man also pro Baum bis zu 12 Grabstätten. Und das heißt, bei bis zu 100 Grabbäumen auf dem Hektar können also circa 1000 Urnen pro Hektar beigesetzt werden. Mhm. Dann hängt es davon ab, wie viel Beisetzung hat man pro Jahr. Und das muss man wirklich sagen, das differenziert sehr stark nach Region. Ich sagte bereits, dass in ländlichen Gemeinden weniger Bevölkerungsdichte ist und noch eine höhere Beziehung zum kirchlichen Friedhof besteht, während zum Beispiel im städtischen Bereich die Nähe zum kirchlichen Friedhof zunehmend abgenommen hat. Mm. Genauso wie auch die Sargbeisetzung drastisch abgenommen haben. Und so ist ein Friedhof, ein Waldfriedhof am Stadtrand einer großen oder mittelgroßen Stadt, kann mit einer sehr hohen Frequenz rechnen und mit einer sehr, sehr guten Auslastung. Mhm. Im ländlichen Bereich werden komplett andere Zahlen geschrieben. Und trotzdem kann es durchaus wirtschaftlich Spaß machen, aber auf einem völlig anderen Niveau als in unmittelbarer Stadtnähe.
Mhm. Der Wald ist ja auch Lebensraum für wilde Tiere. Welche Aspekte muss man ökologisch beachten, wenn man einen Bestattungswald eröffnet?
Ja, also wir haben vereinbart, dass natürlich in dem Friedhofsteil nicht gejagt wird, aber der Friedhofswald ist nicht eingezäunt. Das heißt, das Wild, in unserem Fall Dammwild und Schwarzwild und Rehwild, wandert da durch und hält sich da drin auf. Und da muss man schon mal beachten, gerade da, wo Schwarzwild vorhanden ist, dass die Urne tief genug vergraben wird, damit das Schwarzwild nicht auf die Idee kommt, diese biologisch abbaubare Urne, was sie eben auch riechen können.
Muss die biologisch abbaubar
sein? Ja, sie muss biologisch abbaubar sein. Das ist ein Teil der Bedingung, damit es sich der ganze Vorgang eben zersetzt. Mhm. Und in der Regel sind die Urnen dann aus Maisstärke. Und da ist eben die Gefahr, wenn sie nicht tief genug vergraben sind, dass dann das Schwarzwild sich auf den Weg macht und womöglich an den Stellen besonders gerne bricht.
Mhm. Okay, also kann ich mir vorstellen, dass darüber die Rehe laufen und ihr da keinen Zaun habt. Gibt es sonst noch irgendwelche ökologischen Faktoren, die man beachten muss?
Also bevor ich es vergesse, weil du noch gefragt hast nach Parkplatz und Einrichtungen. Also erstmal muss man sagen, es ist alles naturbelassen in unserem Fall und auch in den anderen Waldfriedhöfen, die ich kenne. Es wird nirgendwo etwas asphaltiert oder werden keine Häuser gebaut und es wird auch kein Parkplatz in dem Sinne gebaut, sondern es wird ein Parkplatz eingerichtet am Wegesrand oder am Waldrand. So dass in unserem Fall hatten wir vielleicht 15, 18 Parkplätze zur Verfügung. Mhm. Und wenn wir mehr benötigt haben, haben die Menschen ihre Autos in den Waldwegen geparkt. Mhm. Also das erstmal zu der technischen Voraussetzung. Um nochmal auf die Frage nach der ökologischen Voraussetzung zu kommen, gibt du durchaus kritische Äußerungen, die sagen, dass Reste aus der Verbrennung, aus der Asche womöglich Schadstoffe sind, die ins Grundwasser kommen. Mhm. Deshalb ist es zum Beispiel in unserem Fall auch so, dass unsere Grabstätten weit genug vom Wasser weg sein müssen. Mhm. Wir haben ein etwas abfälliges Gelände gehabt und sind mindestens immer 3 Meter im Abstand zu einem durchlaufenden Gewässer gewesen. Das sind Kriterien, die erfüllt werden müssen. Ansonsten ist ein Hauptkriterium ist die Verkehrssicherungspflicht. Wir locken in einem Bestattungswald. Wir wollen, dass die Menschen in den Wald kommen. Das sind Menschen entweder, die anlässlich einer Trauerfeier dabei sind, und das können durchaus 100, 150 Menschen sein. Mhm. Es sind Menschen, die im Zuge dessen, dass sie sich die Grabstätten besuchen, die Urnenplätze besichtigen wollen, die dort spazieren gehen. Der Wald ist jederzeit geöffnet und der Mensch, die Bevölkerung hat das gute Recht, da reinzugehen. Mhm. Und dementsprechend müssen wir im Gegensatz zu einem Wald besonders auf die Verkehrssicherungspflicht achten. Wir unterliegen da einer sehr strengen Maßgabe und haben dazu 2-mal im Jahr einen Gutachter beauftragt, der den Friedhofsteil genau inspiziert hat und uns eine Liste geschrieben hat, an welchen Bäumen was zu machen ist. Und so ist ein Baumkletterer 2-mal im Jahr in diesen Wald gegangen und hat die Liste abgearbeitet.
Ja, okay. Das hört sich jetzt für mich aber auch so an, dass es hier und da schon laufende Kosten gibt. Kannst du uns dazu mal einen Einblick geben, welche Kosten da so auf einen zukommen?
Also klar, man gründet ein extra Unternehmen und man kann nicht erwarten, dass man nur Einnahmen hat, sondern man hat erstmal Kosten insofern, dass man den ganzen Bestattungswald anlegt, bewirbt und die Grundvoraussetzungen schafft. Und dann geht es um die laufende Unterhaltung und da ist besonders das Thema Verkehrssicherungspflicht ist ein Thema. Da kann man vielleicht sagen, dass ein Wald, der vielleicht 3-4 Hektar groß ist, dass dort der Gutachter, der die Verkehrssicherungspflicht begutachtet, ca. 2000 Euro im Jahr kostet. Und dann hängt es davon ab, wie viel Arbeit ist für die Fachleute, für die Forstleute und für den Baumkletterer da. Mhm. Ich würde mal rückwärts sagen, dass wir im Zweifelsfalle nochmal wieder 4.000-5.000 Euro im Jahr mindestens in Verkehrssicherungspflichtarbeiten gesteckt haben. Das kann aber natürlich im Zuge der Jahre gewaltig zunehmen, denn unser Friedhof ist für 100 Jahre genehmigt. Und in diesen 100 Jahren, davon dürfen 80 Jahre lang Beisetzungen stattfinden. Mhm. Und dementsprechend unterliegen wir der Verkehrssicherungspflicht für insgesamt 100 Jahre. Und so muss man bedenken, dass man die Einnahmen, die man heute hat aus dem Verkauf von Grabstätten, auch so gut bewahrt in seiner Buchhaltung, dass eventuelle Rückstellungen oder Verkehrssicherungspflichtarbeiten, die ich in 20 oder 30 Jahren habe, weil die Bäume älter geworden sind, auch daraus noch bezahlt werden können.
Mhm. Vielleicht an dieser Stelle, weil du jetzt auch über Einnahmen geredet hast. Ich bin jetzt hier Zuhörerin und höre diese Folge und denke mir so, okay, ich bin jetzt keine Landwirtin oder Landwirt, aber ich interessiere mich schon vielleicht nach meinem Leben im Bestattungswald beigesetzt zu werden. Wie verläuft dann sowas? Kann ich mir so vorstellen, dass einem dann ein Baum gehört? Und kann ich mir den dann schon, wenn ich noch lebe, aussuchen? Oder wie genau sieht das denn aus?
Ja, genau. Nee, das ist auch, finde ich, das wirklich Spannende. Ich kann, gerade dadurch, dass wir für 100 Jahre als Friedhof genehmigt sind und gleichzeitig 80 Jahre Beisetzungen tätigen dürfen und jede Grabstätte nur einmal verkauft wird, kann ich mir also heute als 20-Jähriger schon meinen Baum aussuchen, auch wenn ich erst in 60 Jahren womöglich beigesetzt werde. Mhm. Und quasi gehört einem nicht der Baum, aber die Grabstätte an einem Baum. Es sei denn, ich als Familie oder Familienvater kaufe jetzt einen sogenannten Familienbaum und dann habe ich das Recht, an diesem Baum bis zu 12 Urnen im Laufe der nächsten 80 Jahre beisetzen zu lassen. Das wird oftmals gemacht bei Familien, die sagen, das ist eine Chance, zusammenzurücken, ohne auf einem kirchlichen Friedhof zu sein nachher. Und so identifizieren sich wirklich die kleinen Kinder schon sehr früh mit diesem Baum. Sie erleben die Beisetzung der Großeltern an dem Baum, an dem sie womöglich selbst später auch beigesetzt werden. Und auf einmal kriegen Kinder, ganz besonders habe ich das gerne beobachtet, Kinder aus der Stadt, kriegen eine Beziehung zu einem bestimmten Baum und sind dann ein-, zweimal im Jahr vielleicht als Familie, haben sie die Grabstätte besucht der Großeltern und sehen den Baum wachsen und auf einmal hat man ein ganz anderes Gefühl für die Natur.
Ja, dann fällt ihnen auch erstmal auf, dass der wächst und wie viel der wächst und wie der beim letzten Mal aussah. Ne? Genau. Man geht dann natürlich ganz anders dran.
Genau, ja. So ist es. Also quasi gehört einem der Baum oder die Grabstätte. Aber das ist kein notarieller Vorgang. Es wird ein bilateraler Vertrag abgeschlossen zwischen dem Friedhof und dem Vertragspartner auf der anderen Seite. Und ich muss mich natürlich überhaupt noch nicht festlegen, wann die Bestattung stattfindet, sondern ich habe mit ganz vielen Menschen zu tun gehabt, die sehr früh das regeln wollten für sich.
Aber wenn ich das, du hattest gerade eben ein Beispiel gesagt mit, ich bin 20 und wahrscheinlich werde ich erst 60 Jahre später diesen Baum brauchen oder diesen Ort brauchen, zahle ich dann aber schon die Jahre bis dahin, weil ich schon gesagt habe, Daumen drauf, das wird meiner?
Ja, genau. In dem Moment, in dem man sich einen Baum sichert oder eine Grabstätte sichert, schließt man den Vertrag ab. Mhm. Man bezahlt dann auch, aber es ist eine einmalige Zahlung.
Ah, okay.
Und man kann sicher sein, dass aufgrund der Inflation das, was ich heute bezahle, womöglich günstiger ist. Heute kann ich es vor allem beurteilen, ob ich das Geld habe oder nicht, als in 20 Jahren, weil natürlich auch Grabstätten teurer werden.
Was ist das aber so für eine einmalige Zahlung? Also
das hängt jetzt vom Konzept des Waldes ab und auch von der Region. Ich kann sagen, in unserem Fall, und das ist auch ein bisschen in Absprache mit Ruheforst, mit anderen Ruheforststandorten, hatten wir 4 verschiedene Wertstufen.
Ah.
und die kosteten dann zwischen 600 und 1800 Euro pro Grabplatz. Das heißt, ein ganz junger Baum, der vielleicht erst 25 Jahre alt war, kostete die Grabstätte an dem Baum ca. 600 Euro, während an der Buche, die 150 Jahre alt ist, kostete der Grabplatz 1800 Euro.
Okay, und das sind dann die Einnahmen. Kommen noch weitere Einnahmen für den Landwirt jetzt wieder gedacht dazu?
Ja und nein. Der Landwirt, das muss man erstmal sowieso sagen, auf einmal wird ein Landwirt oder ein Forstwirt wird auf einmal zum Dienstleister. Und er begibt sich in ein Metier, mit dem er vorher im Zweifelsfalle, ich bin selbst das beste Beispiel, nie was zu tun gehabt hat. Und man taucht wirklich in ein neues Metier ein. Und man führt Gespräche, man verkauft Grabstätten und man ist auch Ansprechpartner in ganz schwierigen Lebenssituationen. Bei ganz vielen Menschen ist zwei Tage vorher der Tod des nahen Angehörigen eingetreten und auf einmal müssen sich die Verwandten um die Beerdigung kümmern. Und das sind schon manchmal schwierige Situationen, aber ich sage das deshalb, weil man sich als Betreiber entweder selbst oder mit Mitarbeiter hat, die sich auf dieses neue Metier einlassen müssen. Und zur Dienstleistung gehört eben auch, dass dann die Grabstätte zum Tage der Beisetzung vorbereitet wird. Das heißt, das Loch gegraben wird, Loch wieder zugemacht wird und alle damit im Zusammenhang stehenden technischen Voraussetzungen erfüllt werden. Und diese Dienstleistung wird dann abgerechnet, nachdem die Arbeit gemacht ist. Das heißt, nach der Beisetzung fallen für die Familie, die dort einen Angehörigen beigesetzt hat, Kosten an, die liegen bei ca. 250 Euro dafür, dass die Grabstätte vorbereitet worden ist und nachbereitet wird.
Jetzt sind wir schon bei der vorletzten Frage. Warum glaubst du, ziehen so viele den Bestattungswald vor einem klassischen Friedhof vor?
Das Leben der Menschen hat sich im Laufe der letzten Jahrzehnte drastisch verändert. Vielleicht muss ich dazu etwas ausholen. Ja. Vor 40 Jahren waren tatsächlich etwa 75% der Beisetzungen fanden im Sarg statt und nur 25% waren Urnenbeisetzungen. Und heute ist das Verhältnis circa umgekehrt. Das heißt, 75% sind Urnenbeisetzungen.
Wahnsinn.
Die Menschen wohnen viel mehr in den Städten und sind nicht mehr so im ländlichen Bereich, wo also auch die Nähe zum kirchlichen Friedhof ist. Das heißt, sie haben keine Beziehung mehr zu einem Friedhof in der Nähe der Stadt oder des Dorfes, in dem sie jetzt wohnen. Die Familien sind nicht mehr so bodenständig, wie das vielleicht vor vielen Jahrzehnten gewesen ist. Und das nächste ist, dass viele sagen, sie wollen ihren Kindern nicht eine Verpflichtung übertragen. Unter anderem zählt zu den Verpflichtungen nämlich die Pflege für der Grabstätte. Und damit bin ich sehr oft, ich würde sagen, in 90% der Gespräche, die ich im Wald gehabt habe, haben die Menschen gesagt, wir wollen das jetzt klären. Wir wollen, dass unsere Nachkommen, unsere Kinder keinerlei Aufwand haben. Und gleichzeitig ist es einfach viel leichter, im Wald spazieren zu gehen und dabei einen nahen Angehörigen zu besuchen, als das auf dem Friedhof zu machen, wo man auch noch Pflichten hat.
Ja, das hast du gut gesagt. Allerletzte Abschlussfrage. Hast du einen Tipp an Landwirte, die auch überlegen, ihren Wald zur Bestattung zu öffnen?
Tipps und Ratschläge sind ja wie wahre Schläge, deshalb muss man damit immer vorsichtig sein. Aber ich würde schon sagen, wer sich nicht vorstellen kann, Dienstleister zu sein, Dienstleister in einem völlig neuen Metier, wo auch Empathie und Emotionen eine große Rolle spielen.
Man muss schon sensibel oder einfühlsam, finde
ich. Ja, genau so ist es. Der sollte sich damit nicht beschäftigen. Es sei denn, er glaubt, Mitarbeiter zu haben, die das sehr gut machen können. Um aber in diesem Bereich Mitarbeiter fest einzustellen, und damit auch hohe Kosten natürlich zu provozieren, muss man auch wissen, dass man auch eine hohe Auslastung hat. Und das behaupte ich mal, in ganz vielen Bestattungswäldern wird es sich nicht lohnen, feste Mitarbeiter einzustellen, weil das die Frequenz dann auch wiederum nicht hergibt. Wenn ich jetzt gefragt werde, was würde ich denn empfehlen, wenn jemand als Dienstleister bereit ist, es zu machen, dann wäre das Erste für mich, rumzufahren und sich andere Waldfriedhöfe anzugucken, Anregungen zu kriegen. Und danach kann man sehr schön abgleichen, ob man selbst womöglich einen Wald hat, der das auch bieten kann und vor allen Dingen, ob man eine Lage hat, die es den Menschen veranlassen lässt, zu ihm zu kommen. Mhm. Ich will mal ein Beispiel sagen. Es gibt zum Beispiel Fußballfans. Es gibt einen Schalke 04 Friedhof. Genauso haben wir in unserem Friedhof auf dem Gut Panker haben wir für Pferdezüchter, nämlich aus der Trakehnerwelt, extra eine Ecke eingerichtet für Trakehner. Da sind nur Bäume, die sind reserviert für dem Trakehnerpferd nahestehende Menschen aus ganz Deutschland. Und so haben wir einen Zulauf in gewisser Weise von Menschen, die aus Bayern kommen oder aus Rheinland-Pfalz kommen, aber sich hier beisetzen lassen, weil sie dort in einer Trakehner-Ecke beigesetzt werden, wo auch schon andere Züchter beigesetzt worden sind. Also ich will damit sagen, man muss schon versuchen, irgendwas Besonderes zu bieten und Lust zu haben, in diesem fremden Metier kreativ zu sein.
Ja.
Und wer das dazu Lust hat und gleichzeitig auch noch die gewissen Voraussetzungen erfüllt, wie eine gute Zuwegung, Straßenanbindung, eine Kirchengemeinde oder politische Gemeinde, die das Ganze positiv unterstützt, der sollte tatsächlich sich mit dem Thema beschäftigen.
Jawohl. Und das war auch schon unser Abschluss. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören bis hierhin. Das war mal ein ganz, ganz anderes Thema und eine neue, glaube ich, Richtung, die ich jetzt mal so vorgeschlagen habe. Ich hoffe, ihr konntet damit was anfangen. Falls ihr Fragen habt, findet ihr meine Kontaktdaten in den Shownotes. Ich freue mich immer über Fragen. Falls ihr noch welche habt, dann würde ich die natürlich ergänzen und nochmal Heinrich darauf ansprechen. Ansonsten freue ich mich schon auf die nächste Folge. Vielen Dank fürs Zuhören.